Wir sind in einer Predigtreihe über die Sprüche und heute hätte es eigentlich eine Predigt geben sollen zu einem Thema. Das habe ich aber nicht vorbereiten können, weil ich die ganze Woche krank war. Deswegen verschiebt sich das eine Woche. Wir machen heute was anderes, wie gesagt Psalm 1, bleiben aber beim Thema Weisheit bzw. Torheit. Denn ich hatte schon in der Einführung zum Sprüchebuch gesagt, wir finden das Thema Weisheit nicht nur im Buch der Sprüche oder im Buch Prediger, sondern auch in einigen Psalmen. Diese Psalmen nennt man Weisheitspsalmen. Und Psalm 1 ist so ein Weisheitspsalm. Und wenn ihr mal drauf achtet, gleich wenn ich ihn vorlese oder vielleicht ist euch auch schon selbst aufgefallen, dieser Psalm ist eigentlich gar kein Gebet. Da wird Gott überhaupt nicht angesprochen. Es ist ein Gedicht, es ist ein Vortrag, es ist eine Lehrunterweisung zum Thema Weisheit. Und deswegen nennt man diesen Psalm dann auch einen Weisheitspsalm. Ich lese ihn jetzt nochmal oder lese ihn jetzt erstmals vor. Glücklich ist, wer nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn. Bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, Der Weg der Frevler aber verliert sich. Man ist inzwischen zu der Erkenntnis gekommen in der alttestamentlichen Forschung, dass dieser Psalm 1 nicht zufällig der erste Psalm ist und dass er auch gar nicht als Gebet gedacht ist, sondern so als ganz große Überschrift über dieses ganze Psalmenbuch. Also mit diesem ersten Psalm soll so die Weiche gestellt werden, um was es in den Psalmen eigentlich geht. Es ist so ein Motto über diesen ganzen Psalter und über den ganzen Psalter und die Botschaft ist, es gibt zwei Wege zu leben. Ihr seht sie hier vorne, einer links, einer rechts. Der eine Weg ist gut, der andere Weg ist schlecht. Und du hast als Mensch die Wahl und ihr wisst das, wenn ihr unterwegs seid, macht eine Wanderung und der Weg gabelt sich und ihr wollt weitergehen, ihr habt nicht nur die Wahl, ihr müsst auch wählen. Ihr müsst auch wählen, ob ihr auf dem einen Weg weitergeht oder auf dem anderen. Und mit diesem Psalm und mit dem ganzen Psalmbuch gibt der Dichter oder geben die Dichter und Beter eine Entscheidungshilfe, in dem die beiden Wege und auch ihr Ergebnis beschrieben wird. Als Überschrift habe ich gewählt, der Weg zum Glück bzw. zum Unglück, denn darum geht's. Der eine Weg ist der Weg zum Glück, der andere Weg ist der Weg zum Unglück. Und es geht dabei nicht nur um irdisches Glück, das auch. Auch das ist ja, habe ich gesagt, bei diesem ganzen Sprüchebuch und beim Thema Weisheit. Es geht schon auch darum, dass unser Leben gelingt, unsere Beziehungen gelingen und vieles andere mehr. Aber es geht natürlich um sehr viel mehr. Es geht um eine Entscheidung für die Ewigkeit. Also denkt euch diese beiden Wege ruhig weiter. Der eine führt in den Himmel und der andere führt in die Hölle, um es mal ganz platt zu sagen. Und ich wäre dann schon daran interessiert, bevor ich weitergehe, wo endet denn eigentlich mein Weg, den ich mir da so aussuche? Und das Angebot des Psalms 1 ist es, eine Entscheidungshilfe zu geben. Und deswegen werden diese beiden Wege ein bisschen näher beschrieben. Und dann kann man dann auch wählen. Zunächst, wie sieht der schlechte Weg aus? Er wird hier dreifach beschrieben. Das erste, nach dem Rat der Frevler gehen. Vielleicht habt ihr es nach Luther im Ohr, der nicht sitzt, im Rat der Gottlosen. Das ist ein bisschen ein komisches Bild. Im Rat sitzen, da denkt man, man sitzt so zusammen in so einer Ratsversammlung, darum geht's nicht. Deswegen habe ich diese Übersetzung gewählt. Es geht darum, ob man auf den Frevler hört, ob man sich von ihm beraten lässt, ob man sich von ihm beeinflussen lässt. Statt Frevler kann man auch sagen Gottlose. Und was sagen uns Menschen, die Gottlose sind? Ja, zunächst mal klar, sie sagen uns, es gibt keinen Gott. Sonst wären sie nicht gottlos. Also, die erste Botschaft, die sie so weitergeben, ist, es gibt gar keinen Gott. Die zweite Botschaft, die damit natürlich zusammenhängt, weil es keinen Gott gibt, gibt es keinen Schöpfer. Und weil es keinen Schöpfer gibt, bist du ein Produkt des Zufalls. Du hast niemanden, dem du verantwortlich bist. Das ist die nächste Botschaft. Du entscheidest selber. Du bist selbst verantwortlich für dein Leben. Und du musst dein Leben dann auch selbst in die Hand nehmen. Ganz kleiner Ausschnitt von dem, was die Frevler uns raten, was die Gottlosen uns raten. Und der Psalmist sagt uns, wenn du Glück finden willst, folge diesen Ratschlägen nicht. Sie führen nicht ins Glück, sie führen, werden wir gleich sehen, ins Verderben. Das Zweite, was diesen Weg kennzeichnet, es ist der Weg der Sünder. Und man steht dann auf dem Weg der Sünder, andere Übersetzung, man geht auf dem Weg der Sünder. Der Sünder ist derjenige, der jetzt sich von Gott getrennt hat. Der jetzt gar nicht bestreitet, dass es Gott gibt, also es muss kein Atheist sein. Aber jemand, der sich nicht für Gottes Gebote interessiert oder zumindest sie nicht beachtet. Der Sünder ist der autonome Mensch, jetzt vom griechischen Wortsinn her erklärt. Also das Wort autonom stammt aus dem griechischen langsam. Nomos heißt Gesetz, Auto heißt selbst. Automobil fährt von selbst. Autonomos, ich mache mir meine Gesetze selbst. Ich bin autonom, ich brauche keinen anderen. Das ist der autonome Mensch, der wird ja auch gepriesen, aber der autonome Mensch lebt eben nach seinen Regeln und nicht nach den Regeln Gottes. Das Motto ist, mach doch so willst, es hat jedenfalls keine ewigen Konsequenzen. Und der Dichter vom Psalm 1 rät uns, willst du Glück? Geh nicht mit ihnen diesen Weg. Orientier dich nicht nur an dir selbst, sondern nimm die Gebote Gottes ernst. Und das Dritte, was diesen Weg kennzeichnet, man sitzt im Kreis der Spötter. Das ist nochmal eine Steigerung. Der Gottlose kann ja auch für sich nur gottlos sein. Und der Sünder kann ja auch nur für sich so vor sich hin sündigen, sage ich mal. Aber der Spötter bringt es ja zum Ausdruck. Und das heißt, hier ist jemand aktiv gegen Gott gerichtet. Vielleicht sagt euch der Name Richard Dawkins was, einer der ganz aggressiven Atheisten, der auch viele Bücher gegen das Christentum geschrieben hat. Eines heißt Der Gotteswahn. Lasst das mal ein bisschen sacken, diesen Titel. Denkt mal drüber nach. Welche Botschaft hat ein Buch, das heißt Der Gotteswahn? Ja, der Richard Dawkins sagt, also Religion ist eigentlich nur mit Geisteskrankheit zu erklären. Also, ihr alle, die hier sitzt, wenn ihr jetzt nicht ausgesprochene Atheisten seid, seid in der Sicht dieses Richard Dawkins geisteskrank. So, das ist Spott gegen die Leute Gottes. Das trifft Gott auch schon, aber natürlich wird auch Gott selbst verspottet. Ich erspare euch Beispiele, weil da wirklich, das ist geisteskrank aus meiner Sicht, was da manchmal so publiziert wird. Und Psalm 1 sagt, willst du Glück, trenne dich auch von diesen Menschen. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst sofort, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr kriegt mit, da sind Leute, die sich nicht für Gott interessieren, von denen trennen. Mein Sabrina, ich sehe dich da gerade, wird's einsam auf der Intensivstation, ne? Beziehungsweise du musst ja gehen, ne? Ganz ehrlich, alle anderen wegschicken. Also ist natürlich nicht gemeint, aber natürlich kann man als Christ, bin ich tiefer Überzeugung, nicht mit so jemand wirklich befreundet sein. Also wie kann ich mit jemand befreundet sein, der sich über das, was mir am wichtigsten ist, lustig macht? Bisschen kleiner. Stellt euch vor, einer eurer besten Freunde, Freundin lästert dauernd über eure Familie. Wie lange wird diese Freundschaft halten, beziehungsweise ist das eine Freundschaft? Macht ein Freund sowas? Also darum geht's dann schon. Nicht um die Alltagskontakte, aber ich kann nicht intensiv in solchen Kreisen leben. Aber eigentlich geht es hier um dieses große Bild. Wer so lebt, der hat den falschen Weg betreten und das ist nicht gut. All das, was ich beschrieben habe, ist für viele Menschen ganz normal. So lebt man halt, wenn man ohne Gott lebt. Und die allermeisten Menschen denken sich auch nichts dabei. Die wachen nicht morgens auf und denken, hurra, ich bin Atheist und wie kann ich Gott heute mal ärgern? Den es ja dann gar nicht geben darf, Klammer zu, sondern die leben so vor sich hin. Da gibt es natürlich Abstufungen, aber hier in diesem Psalm wird Typisches beschrieben und vor allen Dingen geht es darum, davor gewarnt, diesen Weg zu gehen. Aber warum ist dieser Weg überhaupt so ein schlechter Weg? Der Psalmist legt Wert auf das Ende, auf die Folgen und er beschreibt sie so. Die Frevler sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden sie im Gericht nicht bestehen, ihr Weg verliert sich. Es ist gar nicht so, dass dieser Weg äußerlich der schwierigere sein muss. Im Gegenteil, der schwierigere Weg ist der Weg hinter Jesus her. Jesus beschreibt es in einem Bild auch so, dass er sagt, es gibt auch den breiten Weg und es gibt den schmalen Weg. Und der breite Weg ist der bequeme Weg. Und der schmale Weg ist der schwierige Weg. Und dieser Weg ist äußerlich ja oft erfolgreich. Wir haben in der Bibelstunde neulich auch schon mal drüber geredet, dass man halt nicht hier durch die Diemelseer Gemarkung fahren kann im Frühjahr und im Sommer. Und man sieht an den Feldern, wo die Christen sind und wo nicht. Wäre doch was, oder? Oder wenn Christen automatisch gesünder wären, erfolgreicher, so nicht. Und das ist natürlich auch sehr zur Anfechtung des Frommen. Psalm 73 wird das so ein bisschen beschrieben, wo einer darunter leidet und sagt, ich wäre fast verrückt geworden, weil ich das nicht ausgehalten habe. Warum geht es den Gottlosen so gut und mir geht es so schlecht? Und auch im Psalm 73 ist die Lösung, dass Gott ihm sagt, guck nicht auf das, was hier passiert, guck auf das Ende. Und das Ende ist, dieser Weg ist der Weg ins Gericht. Und in dem Gericht werden die Frevler, die Spötter und die Sünder nicht bestehen. Sie werden, wie das Bild sehr anschaulich beschreibt, wie Spreu verweht. Und weg. Oder in einem anderen Bild, ihr Weg verliert sich. Da ist nichts mehr, was von ihnen bleibt. Und darum solltest du schon mal darüber nachdenken, wohin der Weg ohne Gott führt und ob du wirklich so enden willst. Keine Frage, du darfst das tun, Gott hindert dich nicht. Aber klug ist jedenfalls die Meinung des Psalmdichters, klug ist es nicht. Klug ist es nicht, sehenden Auges diesen falschen Weg zu gehen. Der gute Weg besteht darin, schreibt unser Dichter, oder haben wir gehört, Freude zu haben an der Weisung des Herrn und über seine Weisung nachzusinnen bei Tag und bei Nacht. Es geht zunächst, überliest man leicht, um die innere Einstellung. Freude zu haben an der Weisung des Herrn, beziehungsweise Gefallen zu haben an der Weisung des Herrn. Lass mal das mal sacken. Ich gucke mal ganz bewusst denen tief in die Augen, die schon wie ich viele Jahre und Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind. Immer noch Freude am Wort Gottes? Ja, manchmal, ne? Also ich piek's euch mal ein bisschen und ich piek's hauptsächlich mich. Ich merke das auch. Ich bin natürlich noch ein bisschen gefährdeter als ihr, weil ich ja auch noch beruflich mit dem Wort Gottes umgehe. Und ich merke dann schon irgendwann, ne? Man gewöhnt sich auch daran. Und hier wird eindeutig gesagt, es beginnt zunächst mal mit dem Gefallen am Wort Gottes. Kennt ihr das? Weiß nicht, ob ihr Leute seid, die gerne und viel lesen. Kennt ihr das, wenn euch ein Buch so richtig so reinzieht? Und wo man ein bisschen traurig ist, dass man es weglesen muss, weil man einen Termin hat oder so oder weil man abends einfach zu müde ist und man freut sich den ganzen Tag darauf, dass man abends wieder dieses Buch aufschlagen kann. Kennt ihr das? Darum geht's, sich darauf zu freuen, mit diesem Wort Gottes dann auch Begegnungen zu haben. So wird hier derjenige beschrieben oder so wird der gute Weg beschrieben. Wenn ihr mal so einen Eindruck bekommen wollt davon, dann lest einfach mal Psalm 119. Das sind 176 Verse, dauert ein bisschen. Aber in jedem einzelnen Vers springt einem das an, diese Freude darüber, dieses gute Wort Gottes zu haben. Deswegen habe ich auch eine Übersetzung hier gewählt, wo nicht Gesetz steht. Das kann man mit Gesetz übersetzen, sondern hier steht Weisung, Torah. Eine Weisung ist auch ein Befehl. Aber es macht ein bisschen noch was anderes deutlich. Es ist etwas Gutes. Im Verständnis der Bibel sind Gottes Gebote und Befehle und Weisungen etwas Gutes. Und das findet dann Ausdruck im Nachsinnen bei Tag und bei Nacht. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, oder? Bei Tag und bei Nacht. Das klingt nicht nur völlig utopisch, das ist ja auch utopisch. Wir müssen essen, wir müssen schlafen, wir müssen arbeiten und die Frage ist das jetzt ernst gemeint? Eine Antwort in zwei Teilen, ja und zugleich nein. Also nein, natürlich ist nicht mit gemeint, ihr sollt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche über der aufgeschlagenen Bibel sitzen. Geht gar nicht. Ihr müsst schlafen, ihr müsst arbeiten, ihr müsst essen und auch Jesus hat das natürlich nicht getan. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Jesus-Film gesehen habt. Da wird er ganz selten gezeigt, wie er über dem aufgeschlagenen Wort Gottes sitzt. Der hat natürlich sein Leben anders verbracht, überwiegend, so wie wir das auch alle tun. Also das ist nicht gemeint, immer und den ganzen Tag in der Bibel lesen. Auf der anderen Seite aber auch ein Ja, denn hier steht ja gar nicht, der bei Tag und Nacht in Gottes Wort liest, sondern hier steht ja ein anderes Wort. Hier steht, er sinnt nach. Wörtlich steht hier murmeln. Das heißt, das ist so ein, im Grunde geht es so um das, was eine Kuh macht, wenn sie wiederkäut. Ne? Also sie frisst ja nicht beim Wiederkauen, sie hat ja schon gefressen. Wisst ihr, ne? Also auch die Nichtlandwirte wissen das. Ansonsten lernt es jetzt, also die Kuh frisst und dann wird das vorverdaut. Ich rede wahrscheinlich Unfug, also es wird ein bisschen vorverdaut und dann holt sie es wieder hoch und dann wird es nochmal durchgekäut, ne? Wieder gekäut, so ist das Wort. Ich muss mal ein bisschen hier zu den beiden Berufslandwirten hier gucken, dass ich nicht allzu viel Unfug erzähle. 3, Fritz sitzt da auch. 4, 5, alle hier. Das habt ihr gut gemacht, ihr Landwirte, dass ihr alle hier unten sitzt. Gut, also nichts Neues kommt hinzu, wenn die Kuh wieder käut. Es wird aber nochmal verarbeitet. Es wird nochmal anders aufgeschlüsselt mit anderen Enzymen und so, damit es nochmal leichter verdaulich wird und damit die Kuh das dann wirklich verinnerlicht. Darum geht's. Es geht um das wirkliche Aufnehmen des Wortes Gottes. Es geht darum, dass das vom Ohr ins Herz kommt und im Herzen bleibt. Und es ist jetzt ganz entscheidend, es geht gar nicht um die Menge. Und deswegen bin ich immer, also wenn ihr das macht, ist überhaupt keine Kritik, aber ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn Leute ganz stolz erzählen, wie oft sie schon die Bibel durchgelesen haben. Also ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe wahrscheinlich schon mal jeden einzelnen Bibelabschnitt in meinem Leben irgendwann mal gelesen, halte ich für möglich. Aber ich habe noch nie von vorne die Bibel durchgelesen. Also macht das gerne. Aber das ist ja kein Selbstzweck, oder? Also ich weiß von einem, der hat neulich im Internet, habe ich einen Vortrag, der sagt, er hat schon 70 Mal die Bibel durchgelesen. Da habe ich gedacht, ja, Respekt, aber und? Also es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die Tiefe. Und es geht nicht durch geistliches Fastfood, sage ich mal. Das geht auch nicht dadurch, dass ihr jetzt hier sitzt und eine Predigt hört. Das ist gut, klar. Kommt auch gerne in die Bibelstunde, das ist besser, weil wir da auch über den Bibeltext reden und intensiver uns mit unterhalten und man darf da auch gerne kommen, wenn man noch nie dabei war. Nur mal so eine kleine Nebenbemerkung. Aber das nur zu hören und so aufzunehmen ist viel zu wenig. Hier steht Nachsinnen. Nachsinnen heißt, es muss eindringen. Jesus erzählt, dass in dem Gleichnis vom Sämann, der den Samen ausstreut, und da gibt es einen Samen, der fällt auf den Weg und kann überhaupt nicht eindringen. Und die Vögel kommen sofort und picken es auf. So, kleiner Test. Wer weiß noch, was hier vorigen Sonntag gepredigt wurde? War hier Gottesdienst? Also ich wüsste es auch nicht. Ist jetzt auch gar keine Kritik. Ich will euch nur Dinge bewusst machen. Halte ich für unwahrscheinlich, weil ich war nicht hier. Hattet ihr nicht Teamgottesdienst? Oh, Teamgottesdienst? Klingelt's? Okay. Also gar keine Kritik. Ich weiß manchmal nicht, was ich die Woche vorher gepredigt habe. Aber ihr merkt, das reicht nicht. wenn es nicht eindringt. Ich nehme an, von der letzten Bibelstunde wisst ihr noch mehr, weil ich ja krank war und ihr euch selber ein bisschen vorbereitet habt. Das hilft dann. So, jetzt kommt der ultimative Test. Wie lautet der Losungsvers von heute? Habt ihr schon zweimal gehört, hier vorne gesehen?
Freude.
Freude, ja. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Okay, also ihr merkt, ne? Es reicht es nicht, es zu hören, sondern es muss eindringen und es muss mit euch gehen. Von daher ein paar Tipps für die Praxis, die sich bewährt haben, damit das zum Nachsinnen wird, bei Tag und bei Nacht. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel empfiehlt seinen Vikaren, die er damals ausgebildet hat, damit sie Pfarrer wurden in der bekannten Kirche, einen Text für die ganze Woche zu nehmen. Also jeden Tag wieder denselben Text. Eine ganze Woche lang. Und das hilft schon. Wenn man jeden Tag denselben Text liest, dann hat man ihn, glaube ich, noch mal ganz anders verinnerlicht. Oder ein bisschen kleiner, einen Vers für den ganzen Tag. Viele lesen ja wahrscheinlich morgens den Losungsvers oder den Lehrtext. Lest ihn doch mehrmals. Man kann das Handy so einstellen, dass man daran erinnert wird. Wenn euch das zu umständlich ist, schreibt euch einen Zettel, pinnt den dahin, wo er jeden Tag mehrmals vorbeikommt. Mein Tipp, Toilette. Ne? Und jedes Mal habt ihr den so vor Augen. Und vielleicht könnt ihr am Abend dann sogar auswendig. Es ist auch ein Unterschied, ob man einen Bibeltext leise liest oder laut. Also ich komme mir immer ein bisschen komisch vor, ihr euch vielleicht auch, aber es macht wirklich einen Unterschied. Also ich merke das immer. Wenn ich Bibelstunde halte, bereite ich dann natürlich zu Hause den Text vor und lese ihn mir natürlich zu Hause auch durch. Und dann abends lese ich ihn ja euch laut vor. Und beim laut vorlesen denke ich plötzlich, wo kommt denn das her? Also selbst wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt habe, wenn ich ihn laut vorlese, höre ich nochmal was anderes. Wenn ihr digital unterwegs seid, es gibt überhaupt keine Ausrede mehr. Ihr könnt beim Autofahren euch Bibel vorlesen lassen. Ihr könnt beim Putzen euch Bibel vorlesen lassen. Ihr könnt beim Spazierengehen über Kopfhörer euch Andachten vorlesen lassen und vieles andere mehr. Also wir haben Möglichkeiten, die andere Leute überhaupt noch nie hatten. Also nochmal, es geht nicht darum, den ganzen Tag das Wort Gottes zu lesen. Drüber nachsinnen. Und wenn ihr dann so einen Losungsvers morgens euch eingeprägt habt und ihr steht im Aldi an der Kasse und es dauert mal wieder länger, dann ärgert ihr euch nicht, sondern dann könnt ihr euch den Bibeltext aufsagen und könnt ihn so nochmal verinnerlichen. Darum geht's. Und auch dieser gute Weg, er hat Folgen. Sie werden so beschrieben, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Wir haben jetzt so eine kleine Ahnung davon bekommen in den letzten heißen und trockenen Sommern. Wenn ich so mit dem Fahrrad unterwegs war und bin durch Gegend gekommen, da sah es fast aus wie in der Sahelzone. Und wenn du irgendwo am Horizont ganz viele grüne Bäume sahst, dann wusstest du, da ist ein Bach. Ja, logisch, da ist ein Bach. Weil Bäume am Bachlauf welken nicht. Das ist das Bild. Sie können auch Dürrezeiten überstehen. Und diese Dürrezeiten, die kommen ja auch im Leben von Christen vor, in deinem, in meinem. Und der Dichter sagt, wenn du diesen guten Weg gehst, dann gleichst du so einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und du wirst immer Kraft haben für dein Leben. Und das führt zu Erfolg. Aber Erfolg nicht im platten Sinn, wie wir das verstehen, sondern Erfolg im biblischen Sinn. Und das heißt, wir tun das, was Gott getan haben will. Und ein erfolgreiches Leben als Christ ist, wenn du das tust, was Gott von dir getan haben will. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Für Leute, die im Beruf stehen, ist das was anderes als für Leute, die zu Hause kleine Kinder erziehen. Das ist für den Schüler was anderes als für die Rentnerin. Das ist für den Pastor was anderes als für, frag mich, einfach fragen, was will Gott? Eine schöne Definition dessen, was Erfolg ist, habe ich gelernt von Bob Logan. Der hat gesagt, finde heraus, was Gott will und dann mach einfach mit. Darum geht's. Und das ist auch mit alles, was er tut, wird gelingen gemeint. Natürlich gelingt euch nicht alles, oder Dirk? Gelingt dir alles an der Arbeit? Hätte ich jetzt auch vermutet, ne? Mir gelingt auch nicht alles. Dir? Nein, also niemand gelingt alles. So platt ist das natürlich nicht gemeint, sondern alles, was Gott getan haben will, das wird dann gelingen. Und wichtig ist auch hier der Blick auf den Schluss. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist ein Ausdruck dafür, Gott stimmt diesem Weg dann zu und Gott nimmt dich am Ende in den Himmel auf. Darum geht's. Also nochmal diese beiden Kontraste. Der Weg des Gottlosen verrinnt, verschwindet. Und der Weg des Gerechten, der wird von Gott gekannt und führt am Ende zum ewigen Leben. Wie sieht der Weg zum Glück aus, haben wir gefragt. Den man wählt, wenn man weise ist. Wir haben gesehen, der erste Schlüssel ist, wir folgen nicht dem bösen Weg. Also wir folgen nicht dem Rat der Frevler. Wir stehen oder gehen nicht auf dem Weg der Sünder und wir sitzen natürlich auch nicht da, wo die Spötter sitzen. Sondern positiv, wir lieben die Weisung Gottes und wir sinnen über diese Weisung Tag und Nacht nach. Wenn ihr lieber mit Fremdwörtern wollt, da geht's um Meditation. Nachsinnen, meditieren. Und das beschreibt zwei Wege zu leben. Der eine führt ins Verderben und der andere führt zu Frucht und zu ewigem Leben. Oder in den Begriffen unserer Predigtreihe, der eine Weg ist der weise Weg, der gute Weg. Und der zweite Weg ist der Weg des Toren, der wählt den schlechten Weg. Und nochmal ganz am Schluss, du hast die Wahl. Du kannst wählen, wie du dein Leben lebst. In guter Weise und weise als einer, der Frucht bringt. Oder eben kannst als Tor deine Wahl treffen und wählst den Weg ins Verderben. Lasst uns beten und soweit ihr könnt, bitte stehen. Danke, Vater im Himmel, dass es diese zwei Wege überhaupt gibt, dass du uns durch Jesus die Möglichkeit eröffnet hast, den schlechten Weg, der ins Verderben geht, überhaupt zu verlassen und auf diesen guten Weg dann einzuschwenken. Und danke für dein Wort, das wir auch heute Morgen gehört haben und wir bitten dich, dass wir es nicht nur hören, sondern dass es in unser Herz eindringt, dass wir es verstehen, dass es Raum greift in unserem Herzen und dass wir ja zu Menschen werden, die durch dein Wort geprägt werden. Und die dann wirklich zu Menschen werden, die über dein Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Und schenk uns, wenn sie uns verloren gegangen ist, die Freude an deinem Wort. Wir spüren und erleben, dass dieses Wort ein gutes Wort ist, das uns wirklich hilft im Leben und im Sterben. Amen.